Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 57.
Jana oder Pieksen?
Alter.
41, ganz frisch.
Ich lebe in
Hamburg.
Bei Twitter bin ich
Pieksen.
Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, geht's mir gerade
7.
Für eine 10 bräuchte ich
eine andere globale Lage.
Das erste Wort, das mir gerade einfällt.
Steckdose.
Ich würde gerne die Gedanken lesen von
Angela Merkel.
Danach riecht meine Kindheit.
Nivea.
Das bringt mich zum Lachen.
Also jetzt nicht so was besonders Tiefsinniges unbedingt, sondern also ich habe schon so einen Furzkissen-Humor.
Das sollte sich niemals ändern.
Ja, meine relativ hohe Lebensfreude, egal was ist.
Diese App habe ich zuletzt runtergeladen.
Skat.
Das mag ich an mir.
Mein Charakter, mein Aussehen und mein Humor. Also eigentlich ziemlich viel.
Das mag ich nicht so gern an mir.
Meine Ungeduld, meine Sturheit und meine teilweise etwas komplizierten Gedankengänge.
Wenn ich nochmal Kind wäre,
würde ich in die jetzige Zeit gehen und fragen, wie ist alles ausgegangen? Dann würde ich sagen, hey, es wird super, alles. Und dann würde ich wieder zurückgehen und mit der Zuversicht würde ich dann einfach ein bisschen vor mich hinleben.
Mein erster Gedanke, als ich heute Morgen wach wurde.
Oh Gott, war das ein Albtraum. Ein Glück war es nur ein Traum. Der war viel zu nah an der Realität. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Ich muss mein Bett neu beziehen.
Mein liebster Karaoke-Song.
Also was wie ein Survive, also so ein völliger Gassenhauer, den man so krönen kann.
Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das?
Warum zur Hölle hockst du jetzt auf dem Fußboden? Das ist in deinem Alter echt schwierig.
Darauf kann ich nicht verzichten.
3 Liter Wasser am Tag.
Das werde ich nie, nie vergessen.
Zu viel.
Beste Schimpfwort ever.
Eigentlich nur, weil es eine süße Anekdote birgt mit meinem kleinen Bruder, der so lachte und einmal zu mir sagte, du hast doch mal so was Lustiges zu mir gesagt, sowas wie Dreckschuh. Und dann meinte ich, nein, ich habe gesagt, du kleiner Stinkstiefel. Und deswegen ist das mein Lieblingsschimpfwort, obwohl ich das niemals zu jemandem sage mehr. Das habe ich halt das letzte Mal gesagt, da war ich 9. Aber weil ich ihn immer noch vor mir sehe, wie er sagt, er hätte ja so wahnsinnig gelacht, als ich zu ihm Dreckschuh sagte und wir das dann richtig stellten. Ich weiß, keine interessante Story, aber das ist auf jeden Fall. Ja, das muss ich dazu erklären.
Jana, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Und wir haben ja schon vergangene Wochen ein bisschen telefoniert und uns verabredet für heute. Und da galoppierte unser Gespräch so, ne?
Ja, und ich glaube jetzt, dass doch die These, die ich aufgestellt habe, gar nicht so falsch ist.
Erzähl von der These.
Ich erzähle jetzt von der These, darauf freue ich mich schon die ganze Woche. Und zwar, wir hatten, als wir telefoniert haben, dieses, ich möchte es nicht mal Problem nennen, aber diese Situation, dass wir immer gleichzeitig anfingen zu atmen und zu reden. Mhm. Und dann immer dieses, ja, du erst, das kennt man ja vielleicht. Und dann haben wir uns gefragt, woran es liegt. Und dann meinst du, dass es ja vielleicht Leute gibt, die ähnlich schnell denken oder so. Also, dass wir auf eine Art galoppieren. Und ich hatte die Idee, dass es ist, als würde man in eine rote Welle mit dem Auto reinfahren. Also als würde in dem Moment, in dem man anfängt zu telefonieren, als wären die Rhythmen, die Atemrhythmen in dem Moment zu synchron. Und dass es nur davon abhängt, wann man beginnt mit dem Gespräch, in welchem biorhythmischen Zustand.
Und meinst du, hätte ich dich nochmal angerufen zu einem anderen Zustand, in einem anderen Zustand, wäre uns das nicht passiert?
Ja. Guck mal jetzt, wie toll wir. Also, ist doch vorbildlich, oder?
Jetzt machen wir richtig Frage, Antwort, Frage, Antwort.
Genau.
Vielleicht nehmen wir uns jetzt aber auch einfach nur gerade zusammen.
Oder wir sind jetzt durch die technische Vorarbeit so unfassbar zusammengerückt und das ist jetzt so eine Bindung entstanden, dass wir so ein Dialog, der nicht mehr zwischen zwei Unbekannten
Das kann auch passieren. Das kann wirklich sein, weil wir ja auch wie in den vergangenen Folgen auch technische Schwierigkeiten hatten. Das ist alles es ist wirklich
Mist gerade mit dieser Technik. Du hast eben gefragt, als wir diese technischen Schwierigkeiten hatten, redest du über dein Alter? Ja. Aber auch in Bezug, eben, du bist drauf gekommen wegen der technischen Schwierigkeiten, ne? Erzähl.
Ja. Ja, weil, also wir sind ja fast gleich alt, du und ich. Also beide Jahrgang 78 und 79, also ich bin 79, du bist 78. Und wir könnten, also wir hätten in einer Klasse sein können. Ich war zumindest immer mit 78ern in einer Klasse. Und wir sind ja eine Zwischengeneration zwischen X und Y. Wir sind weder Y noch X, wir gehören zu dem fünfjährigen Jahrgang, der keine Bezeichnung bekommen hat und der so zwischen diesen Medien oder dieser Medienerziehung schon war. Also wir haben vielleicht schon ein Referat gemacht mit einer Word-Präsentation, also ich zum Beispiel, und auch schon vielleicht Computerspiele gehabt, aber wir sind noch nicht so damit aufgewachsen. Das heißt, wir hatten noch so eine Kindheit so komplett ohne das Ganze, aber in der Jugend haben wir schon damit Berührung bekommen.
Ja, das stimmt.
Und deswegen sind wir so halb kompetent, finde ich.
Voll.
Also das hat man gerade gemerkt, oder?
Voll, total. Also rudimentär, das kann ich immer gut. Ja. Aber darüber hinaus geht es tatsächlich nicht. Und ich finde mich da drin wieder, genau wie du gesagt hast, aufgewachsen mit einem Gameboy, okay. Aber der erste Rechner oder den ersten Internetzugang, da wohnte ich schon nicht mehr zu Hause.
Den ersten Internetzugang habe ich auch erst außerhäuslich erlebt, aber oh Gott, jetzt habe ich die Super Mario Melodie vom Game Boy.
Ja, super gut. Ja, natürlich. Und vor allem, wenn du alle Level durchgespielt hast, dann konntest du nochmal das Ganze durchspielen in einem Extra-Modus.
Aber wir haben uns mit vier Geschwistern einen Gameboy geteilt und ich bin niemals irgendwo bis zum Ende gekommen.
Okay.
Also eigentlich war es der Gameboy meines Bruders und ich durfte ab und zu damit spielen.
Ja, okay.
Also teilen. Oh ja, das weiß ich gar nicht. Hast du alles geschafft bei Super Mario?
Aber ich bin auch aufgewachsen mit alleinerziehender Mutter. Heißt, ich kenne auch alle 90er Jahre Mittagsserien von California Clan über Love Boat. Und ich kann.
Oh, aber nein.
Ich war halt unbeaufsichtigt und von daher hatte ich viel Zeit, solche Sachen zu machen. Dafür habe ich ein sehr, sehr schlechtes Abitur.
Bei der ich dann immer zu Besuch gehen.
Bitte? Jetzt sind wir wieder galoppiert, hast du gemerkt?
Ja.
Was hast du gefragt als letztes?
Tut mir leid für dich zu. Ich habe gesagt, dann wärst du die gewesen, bei der ich gerne mal gewesen wäre zum Mittagessen und für den Nachmittag.
Also wir hätten uns dann halt irgendwas aufgewärmt, wir zwei. Mhm. Und danach hätten wir wahrscheinlich vom Fernseher gehangen und hätten California Clan geguckt.
Cool.
Wäre das gut gewesen für dich?
Bestimmt. Ich kenne von diesen Sachen nichts. Ich bin relativ fernsehfrei aufgewachsen. Und dann irgendwann habe ich immer nur mit meinen kleinen Geschwistern Videos geschaut, die eher für deren Alter waren. Und deswegen bin ich, obwohl ich bin die Älteste von vieren, bin ich eine echte Fernsehjungfrau. Das klingt jetzt ziemlich sexistisch, das mag ich gar nicht. Also ich bin wirklich ausgezogen und hatte nicht viel Medienerfahrung und musste dann erstmal die harte Schule des Fernsehens. Aber ich habe dann alles nachgeholt, ganz viel ferngesehen. In den 20ern habe ich jeden Tag, glaube ich, 4-5 Stunden oder so fern.
Weil es dann möglich war, ne?
Oh, endlich, ja.
Aber als Älteste von vieren, das ist ja, glaube ich, eh auch ein echt kein ganz unanstrengendes Dasein, ne? Oder?
Nee, stimmt. Ja, ich glaube, die würden sagen, die richten sich dann nach der Großen. Ich würde sagen, ich richte mich nach den Kleinen. Also was Spielen angeht und so. Das war eigentlich ganz schön. Bei Kindheit ja sowas Einmaliges ist, das kommt ja nicht wieder. Mhm. Und dadurch, dass ich die Älteste war, habe ich noch, und meine Schwester ist 4 Jahre jünger als ich, also zwischen noch ein Bruder, konnte ich viel mit ihr noch spielen. Also ich war 16 und war schon draußen und habe Gott weiß was getrieben und bin dann nach Hause in diese Geborgenheit des Kinderzimmers meiner Schwester und habe nochmal Barbie gespielt.
Ja, okay.
Oder Playmo. Und zwar richtig, nicht nur aufgebaut, sondern mit noch echter dieser Welt. Ich bin da nochmal dann total drin versunken, aber immer mit der Ausrede, ich spiele ja mit ihr, für sie. Mhm. Also das ist ja nicht für mich.
Ja, klar, aber du hast dann noch so dein Getaway, ne?
Genau, okay. Das, und das, kann ich eigentlich nur jedem wünschen, weil das ja einfach nicht, also das geht nicht mehr. Ich habe mich später noch, als ich so ja, im Studium war, da wo ich auch so viel ferngesehen habe, weil das irgendwie die Zeit ist, in der man das kann, konnte früher. Ich bin ja noch eine von den Leuten, die noch nicht diese komische Bachelor-Master schnell, sondern ich konnte alles mit Muße machen. Und auch mit gewisser Faulheit. Ich hoffe, das hören meine Eltern nicht. Also jedenfalls. Ja.
Ich kenne das, ich kenne das sehr, sehr gut. Ja, ja.
Hm. Also mir tut die heutige Generation so leid. Das ist echt anders als früher. Naja, also was wollte ich sagen? Ich war doch gerade beim... Wo waren wir denn gerade? Irgendwas total Interessantes, wollte ich sagen.
Jetzt habe ich auch ein bisschen den Anschluss verloren, ehrlich gesagt. Jetzt guck mal, jetzt sind wir wieder raus aus der Runde.
Das ist das Problem meiner komplizierten Gedankengänge.
Du bist dann aber wieder zurückgegangen. Du bist zurückgegangen in dein Kinderzimmer und hattest da noch ein bisschen wohlige Zeit.
Ja, jetzt weiß ich. Dann habe ich mich mit Freundinnen manchmal verabredet und wir wollten noch mal spielen. Also wir dachten, wir treffen uns mal zum Spielen. Einfach so. Freundinnen, die ich neu getroffen habe, und wir wollten einfach mal zusammen Lego bauen oder was spielen und dabei TKKG hören. Und das hat nicht geklappt.
Alt warst du da?
So 23. Also da war das schon sowas Distanziertes, so hahaha, ganz kultig, das hat man damals gesagt. Ne? Kultig. Yeah. Wir treffen uns. Und nachdem wir unsere Session gemacht haben. Also, wir treffen uns und spielen, keine Ahnung, Playmo, wir bauen Lego auf und hören dabei TKKG und dann ist alles wieder wie früher. Und dann haben wir gemerkt, wir können nicht zusammen spielen, weil wir das früher nicht gemacht haben. Wir haben nicht die gleichen Regeln verinnerlicht. Und TKKG, also ich weiß noch, ich saß mit einer damaligen Freundin, und wir bauten nun Lego auf, was keinen Spaß brachte, weil wir nicht, also ich wollte bestimmen, sie wollte bestimmen, das passt alles nicht zusammen. Und dann hörten wir TKKG und ich habe neulich einen langen Thread darüber geschrieben, wie bescheuert TKKG ist, aber davon mal abgesehen, es war eine moderne Kassette und plötzlich kam dort ein Handy vor. Also es war so, dass die gefangen waren in einem Keller verließ und Gabi Glockner sagte, ich rufe mal meinen Vater an und zückte ihr Handy. Und dann ging der nicht ans Telefon und dann sagten die, ja, dann müssen wir hier halt noch ausharren, wenn hier Kommissar Glockner nicht rangeht. Und in dem Moment gucken diese Freundin und ich uns an und fragten, warum zur Hölle rufen sie nicht einfach die Polizei, wenn sie doch ein Handy haben? Und das war der Moment, in dem vielleicht meine Kindheit endgültig vorbeigegangen ist, weil ich diese, ja, und wir haben dann lieber noch was anderes gemacht, wenn ich tanzen gegangen oder so, auf jeden Fall.
Ich fand es jetzt auch vor allen Dingen am allerschönsten, dass du Playmo gesagt hast.
Playmo?
Und nicht,
wieso, was sagt man sonst?
Ja, weil so viele sagen Playmobil. Nein, das ist Playmo.
Playmo, und zwar mit
E. Mit Playmo.
P-L-E-M-O.
Genau, das ist Playmo. Ja. Wir spielen Playmo.
Ja, wir spielen Playmo. Genau.
Du hast eben im Fragebogen gesagt, wenn du nochmal Kind wärst, würdest du in die Zukunft gehen? Dir angucken, wie es jetzt ist und mit der Zuversicht das Kind von damals losschicken. Mhm. Das ist ein schöner Gedanke. War die Zuversicht damals irgendwie noch nicht da? Oder ich meine, klar, wie soll's, ne, wenn du ein Kind bist, aber du hättest dieses Kind gerne ausgestattet?
Ja, ich hätte es gerne ausgestattet mit Zuversicht. Also das war ja die Zeit, ich meine, du weißt es, Tschernobyl und Kalter Krieg und so. Und irgendwie gab es damals, also so diesen Erziehungsstil, auch in Schulen, aber auch im häuslichen Bereich, mit diesen vielen Pausewang-Stories, diesen Gudrun-Pausewang-Geschichten mit die Wolke und der Schlund. Und es war auch so, dass ja dann war irgendwie... die ganzen Anschläge auf, damals nannte man es noch Asylantenheim, ne? Heute würde man das ja anders nennen, aber das war damals ganz viele Anschläge und es hieß ständig, das kommt alles wieder und entweder gibt es jetzt einen Atomkrieg oder es explodiert ein Atomkraftwerk oder die Nazis übernehmen alles jetzt sofort. Und in dieser Stimmung habe ich sozusagen mein, also wurde ich größer und habe mich immer mit verantwortlich gefühlt und wurde dadurch aber ganz gelähmt. Also ich habe nicht angefangen, aktivistisch zu sein, sondern für mich war das immer dann damit verbunden, dass ich bestimmt nicht 40 werde. Ach, denn bis dahin haben ja die Nazis schon mit Atombomben auf uns abgeworfen und der Golfkrieg und so weiter.
Krass, wie belastet, und, ne? Also was lag ja, auf deinen Schultern?
Ich hasse Gudrun Pausewang.
Ja,
und ich war so glücklich, als ich später mal mit einem Jugendanalytiker geplaudert habe, der sagte, er musste mal eine gesamte Klasse therapieren, die Wolke spielen musste. Also eine gesamte 7. Klasse war danach traumatisiert und hatte keine Lebensfreude mehr und war schwer depressiv.
Oh Gott.
Und das hat mich total beruhigt, weil ich dachte, und er meinte, das ist eine gefährliche Frau, die ihre Depression in Kinderbücher steckt und ja. Und das, also es ist jetzt nicht so, dass meine gesamte Kindheit jetzt davon problematisch war, sondern aber es ist trotzdem so, dass ich gerne hingehen würde und sagen, du wirst dein 40. Lebensjahr erleben. Ja. Und auch dein 41. Auch wenn da gerade schon wieder alles etwas merkwürdig ist, aber sei mal zuversichtlich. Es passiert nicht alles sofort auf einmal.
Ja, wenn ich also, stelle mir jetzt gerade vor, wenn du so aufwächst, ne, mit dieser Belastung und auch mit dieser Sorge um die Welt, nicht nur um dein kleines Universum, weil ich kann mich gut erinnern, dass ich mir viele Sorgen um mein kleines Universum gemacht habe, aber noch nicht so sehr um die Welt. Die war noch so außen vor. Hast du das all die Jahre mit dir getragen oder konntest du es irgendwann dir erwachsen auseinandertüdeln?
Also ein Glück habe ich mit diesem Jugendanalytiker relativ früh gesprochen, mit 19. Und dadurch habe ich das in dem Moment einfach losgelassen. Da habe ich gedacht, es ist nicht real. Es ist die Vorstellungswelt von Leuten, die zu sehr eine Seite postuliert haben. Und ich finde aber auch, dass das kleine Universum eines Kindes schon ausreicht. Also das war ja jetzt auch nicht alles nur leicht und schön. Und ich finde, dass man Kindern schon so einen Kokon an Zuversicht vermitteln sollte, denn alles andere reicht schon. Also alle privaten und persönlichen Entwicklungen, Rückschläge und Ängste auch als Kind reichen. Und man braucht nicht noch diese globale Erziehung dazu. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wiederum unsere Elterngeneration in dieser Schweigegeneration groß geworden sind. Also in den 50ern, 60ern, in denen der Krieg verschwiegen wurde. Es gab, also zumindest bei meinen Eltern, diese ganzen Onkel, die nie über den Krieg sprachen. Das hieß immer nur, der ist im Kriege geblieben oder der redet nicht über den Krieg oder das machen nur die Männer in der Küche, nicht in der Küche, da waren ja die Frauen, also die Männer
im Wohnzimmer. Ja, mit dem Eckesedelkirsch in der Hand, da konnte man vielleicht mal kurz untereinander, wenn überhaupt.
Ja, und auch sexuelle Erziehung gab es ja überhaupt nicht. Sexualerziehung war furchtbar verklemmt und eben aber auch politische Erziehung gab es nicht, also zumindest in dem Umfeld. Und ich glaube, dass dann ja vielleicht viele aus dieser Generation meiner Eltern das anders, ganz anders machen wollten und die Kinder aufklären wollten, so früh wie möglich, auch über die Shoah, ganz frühe Aufklärung. Weiß ich nicht, ob das so gut war, so früh, im Nachhinein. Ich weiß nur, dass ich ganz schön erschüttert war von der Welt allgemein. Ja. Das war so eine Verpflichtung für die Eltern, ihre Kinder so zu prägen, dass das alles nicht nochmal passiert. Aber das ist ein bisschen wie Verantwortung für Kinder.
Ja. Ja.
Aber ich kann es vor dem Hintergrund verstehen. Man ist ja, das ist, ja. Und ich glaube, es ist gut, wenn sich das ein bisschen in der Mitte einpendelt, so diese beiden Extreme.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das bei dir dann auch so
total.
War.
Total. Es war total so. Und ich glaube auch tatsächlich, dass unsere Generation, oder ich kann ja nur für mich sprechen, dass vieles das, was halt noch in den Großeltern steckte, heute auch in mir steckt. Eine Generation übersprungen hat durch diese Stille, aber dass es irgendwie noch in einem steckt. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Mhm. Ich meine, ich wurde groß mit Geschichten meiner Großmutter über den Krieg und die musste mir die jeden Abend erzählen. Wenn sie zu Besuch war, habe ich immer gesagt, erzähl vom Krieg. Und dann hat sie alles Mögliche aus dem Krieg erzählt. Okay. Und Kartoffeln klauen und auf den Zug springen und tausend so Geschichten. Und für mich waren die Gute-Nacht-Geschichten von meiner Großmutter.
Oh, das ist aber viel. Ja, das ist tüchtig.
Das ist echt ganz schön übel. Ja. Aber sie hat das ja auch einfach alles erzählt. Also sie hat ja irgendwann damit angefangen. Ja. Das, und diese ganzen Ängste haben wir alle mitgenommen. Und ich bin manchmal so neidisch auf Generation Z, wobei ich glaube, jetzt im Augenblick wird die auch ganz schön beeinträchtigt. Ja. Aber so Generation Z, die all das nicht mehr mit der Muttermilch aufgesogen hat, wörtlich. Also ich glaube, ja, das hat schon Vorteile, wenn man nicht mit der Kriegsgeneration so ganz nah verwandt ist, die ein kollektives Trauma total mit in das eigene Leben bringt.
Total, ja.
Und ich meine, in unserer Kindheit, da liefen alte Leute auf der Straße und das waren dann teilweise noch, ja, Leute, du wusstest es einfach nicht, ne? Ja. Also, das war nicht schön. Ja. Ja. Und das ist irgendwie, es macht das so aus, finde ich, die. Und deswegen würde ich gerne zu diesem Kind zurückgehen und sagen, leg mal das Pausebahnbuch weg. Du liest doch eh viel lieber über Kaiserin Sissi. Mach das. Lies weiter über Sissi. Das ist viel schöner. Und Pausewang, nein. Ja. Und weißt du, was ich immer mache, wenn ich irgendwo Bücher von Pausewang sehe, dann stelle ich die immer zur Erwachsenenliteratur. Aber das ist wahrscheinlich illegal, das soll ich nicht erzählen.
Ich fände das gut. Das ist dann deine Rache an ihr. Also man könnte dir ja auch noch ganz andere Sachen mit den Büchern machen, wenn du so mit ihnen verquickt bist, ne? Ja.
Ja.
Ich finde das nicht sonderlich illegal.
Okay. Moment, mache ich das auch nicht. Also ich will jetzt nicht freiwillig dann noch mehr in den Buchladen gehen oder so, das zu machen, aber generell, es macht Spaß, immer wieder umzustellen, auch zum Beispiel bei Oxfam oder so, bei so einem Charity-Shop dann einfach konsequent immer umräumen.
Bist du da so bist du da so jemand, der dann die dann sagt, so, das ist jetzt so meine kleine Rache, jetzt infiltriere ich euch hier mit solchen Sachen?
Ja, ich bin leider, das ist so ein kleines Glühen in mir.
Aber ist doch schön, das ist doch ein tolles Glühen, oder nicht?
Ich glaube auch, ich hoffe. Ja, ich hoffe einfach immer, dass ich die Welt ein kleines bisschen schöner mache durch meine kleine Aktion, Gudrun Pausewang zur Erwachsenenliteratur zu stellen. Und ich möchte auch gerne Aufklärungsarbeit treiben, deswegen bin ich ganz froh, dass wir darauf gekommen sind. Es ist keine Kinderliteratur, es ist keine Kinderliteratur.
Ja. Ja, dieses Glühen, ich finde, das hört man auch schon in der Art, wie du redest, dass du so, also so fast so ein bisschen vulkanisch innen drin bist.
Vulkanisch, interessant. Also du meinst, dass es dann irgendwann so ausbricht?
Ja, dass du so, also dass dann so kleine Lavaströme dann manchmal aus dir rauskommen. Also wäre jetzt nur mein allererster Eindruck nach einer halben Stunde mit dir sprechen.
Und weißt du, was interessant ist? Ich habe gemerkt, dass mein Account bei Twitter immer relativ für melancholisch gehalten wird, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn man jetzt alle Tweets lesen würde, wären melancholische Tweets auch in der Überzahl. Und immer, wenn ich Leute in Real treffe, sagen die nach ein paar Minuten, ach, ich habe mich dich ganz anders vorgestellt. Und ich bin nämlich eigentlich eher so ein Typ, der hochgeht auch mal. Also
wie lustig.
Ich bin relativ, also nicht cholerisch und auch nicht jetzt so ungebremst hysterisch oder sowas nicht, sondern vielleicht wie so ein Vulkan. Also ich gucke mir was eine Weile an und dann prescht, dann kommt plötzlich was aus mir raus. So.
Ja. Du, lag ich doch gar nicht so verkehrt vielleicht mit dem Vulkanisch. Weil jetzt.
Ja, du, ja, genau. Das hast du voll gut eingelegt. Ich glaube, das passt, ja.
War jetzt so aus dem Bauch.
Aber nicht im Sinne von Magengeschwür, ne?
Nee, also nein,
so,
nein.
Ich bin überhaupt kein Magengalle-Typ.
Nee, das ist so, dann so ein bisschen raucht und dann, da steht gut rum Pausewang und dann. Weißt du, und dann kommt ein bisschen Lava und dann ist auch wieder gut. Hätte ich jetzt so gedacht.
Ich werde auch manchmal als HB-Männchen bezeichnet. Also, wer würde denn gleich hochgehen? Ich kurz und es ist hinterher auch immer gut wieder.
Ja.
Also es ist so ein ganz klar, es ist so ein, oder so eine, wie heißt denn das, wenn der Vulkan auch manchmal nur so hochblubbert, aber noch nicht ausbricht, sondern so ein bisschen.
Blubbern.
Ja, und ich frage mich immer, wieso das nicht so rüberkommt auf meinem Account, aber vielleicht ist das dann so eine melancholisch-zarte Seite, die ich da eher
Ja, also dein, nach deinem Account hätte ich jetzt auch gesagt, also der ist sehr fein und sehr feingeistig und sehr wohl gewählt und also so, ne, die Sprache ist so fein und so
auch
irgendwie so elegant und so klug, ne? Und dann, also da, ich glaube, dass das alles so Attribute sind, die dann eher in Richtung Melancholie eingeordnet werden, wollte man eine Schublade aufmachen.
Ja, eigentlich bodelt aber da überall drunter so eine unglaubliche, so ein unglaubliches, so eine Freude eigentlich an Sprache und am Leben, würde ich denken. Aber einige irgendwer hat das auch mal geschrieben, da sei immer so was ganz Lebensbejahendes drin. Also es ist ja jetzt kein total düsterer Account oder so, aber ich, ja, ich wähle da schon sehr aus, was ich schreibe und mache mir das, ich übe mich darin, meine Gedanken so zu feilen, dass ich sie auch so aufschreiben kann, dass das länger gültig ist.
Ja.
Und ich habe in der letzten Zeit gerade so oft in wirklich Wut was angefangen zu tippen und dann lösche ich das sofort, weil ich weiß, dass Wut kein guter Ratgeber ist bei mir. Ich muss dann, also was ich so dann nach außen rausgebe, muss ich dann immer ein bisschen nochmal überprüfen.
Ja.
Und dann versuche ich es eher zu verklausulisieren, sodass, verklausulieren?
Verklausulieren.
Verklausulieren.
Aber je länger man über das Wort nachdenkt, desto komischer ist es, ne?
Ja. Also ich versuche es dann so zu frasieren, dass die Kenner vielleicht auch erkennen, was ich eigentlich sagen will. Aber es fällt mir zunehmend schwer. Ja, ich könnte manchmal auch wie so ein HB-Männchen hochgehen, aber das kann ja jeder. Und ich denke, ich versuche halt weiter meinen Stil da, den Peaks und Stil vorzufahren. Das ist ja auch ein Teil von mir. Also ein Teil von mir ist ja auch so. Also es ist durchaus. Aber jetzt im Gespräch bin ich nicht fein und elegant.
Doch schon, aber anders.
Ein fein eleganter Vulkan.
Ja, genau, ein eleganter Vulkan, genau. Aber wo du gerade gesagt hast, hochgehen, das kann ja jeder. Das glaube ich nicht, dass das wirklich jeder
kann.
Ja,
stimmt.
Oder?
Das war auch abwertend, das war eigentlich nicht nett.
Bitte?
Nee, stimmt, das kann eigentlich nicht jeder.
Nee, also wenn ich jetzt zum Beispiel, also das ist jetzt total privat, was ich erzähle, aber wenn ich an meinen Mann denke, der kann zum Beispiel nicht gut hochgehen. Und ich würde ihm das manchmal gerne wünschen, dass er so hochgehen könnte. Ich glaube tatsächlich, dass das viel negativer konnotiert ist, als es eigentlich ist, hochzugehen. Ich finde das eigentlich ganz, es zu können, finde ich gut.
Also absolut. Ich glaube, wir müssen nur hochgehen einmal definieren. Ich finde, es gibt so einen Unterschied zwischen, es gibt ja so Leute, die verletzen andere in einem Fort, indem sie alle vorausposaunen, was sie gerade denken.
Ja.
Und das so ungefiltert den anderen mit den eigenen Ansichten konfrontieren.
Das ist scheiße.
Und genau.
Ja.
Ja, und dann gibt es ja das Hochgehen, so dass man sich eine Weile was anguckt und vielleicht auch schon mal irgendwie versucht, da einzusteigen und irgendwann bricht der Vulkan einmal aus. Es geht einem besser. Die Luft ist auch hinterher wieder besser im Raum oder wie so ein Gewitter. Oh Gott, nicht das Kachelmann, das jetzt hört, also ein Gewitter, das tatsächlich einen Temperaturabschwung, Erkältung mit sich bringt. du weißt, was ich meine. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Und das habe ich mir früher nicht so gegönnt. Da habe ich eher versucht, auf manipulative, leise Art Leute davon dazu zu bringen, das irgendwann so zu sehen wie ich. Und dann habe ich irgendwann das geändert. Und seitdem liegt mir das Herz dann manchmal mehr auf der Zunge. Aber ich merke, das ist gar nicht so schlimm. Und ich merke auch, dass tatsächlich das unter Frauen seltener ist als unter Männern oder mit Frauen und Männern. Also wenn ich mit männlichen Kollegen das habe, das finde ich großartig. Sich kurz so anblaffen und dann ist auch gut. Und dann wird auch hinterher nicht nochmal gefragt, oh Gott, war das jetzt schlimm, dass ich das jetzt gerade so gesagt habe und ich war gerade genervt, tut mir leid, wie geht's dir jetzt damit? Und ich meine, ich hasse Frauen- und Männeraufteilung. Ich bin ganz dagegen, da immer so Zuschreibungen zu machen. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja leider alle in diesem sozialen Konstrukt groß geworden. Und ich merke schon, dass mir das bei Frauen fehlt, dass mich das manchmal nervt, dass man nicht sich so anbollern kann und hinterher nicht noch eine halbe Stunde darüber spricht und sich wieder vertragen muss. Also das fände ich irgendwie schön.
Ja, das nehme ich auch immer wahr. Ich trage mich viel, viel schwerer, wenn ich einen Streit habe mit einer Freundin, als wenn ich jetzt mit einem Freund einen Streit habe. Das ist viel schwerer, viel tiefer, emotionaler und irgendwie nicht so leicht auszuräumen wie so eine Schnauzerei, die dann danach abgearbeitet ist.
Ja. Ja. Das ist halt diese dumme Erziehung. Das, ja. Das lernen wir alle so, ne? In der Sandkiste schon. Und also wir. Und dann sag ich,
ja, da ist aber so. Also da kannst du uns beide auf jeden Fall gerne auch in eine Kiste werfen. Ich kenne das auch total. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das, also ich könnte mich immer mal wieder versuchen, das zu üben, aber ich wüsste nicht, ob ich es emotional, ob ich da hinterher traben könnte.
Ja, ich bin jetzt auch für sowas systematisch üben auch zu friedliebend. Also meistens
ja, da, mal abgesehen gerne, davon, ja.
Okay. Also ich löse halt auch viel mit Humor. Mhm. Ich versuche, also für mich ist Humor so ein Kit. Ich bin auch schnell so ein Kasper. Mhm. Das würde man jetzt auch nicht denken, wenn man meinen Account sieht.
Nein, du hast ja im Fragebogen auch gesagt, du hast so einen Furzkissen-Humor. Den hätte ich dir jetzt auch nicht zugeschrieben.
Ja, ganz schlimm. Ich habe auch wirklich so ein, also, ich habe einen ganz, ja, wahrscheinlich zerstöre ich jetzt irgendwelche Illusionen, aber egal. Ich habe einen Furzkissen-Humor und ich benutze Humor als Kit und ich bin sehr schnell Klassenkasper, egal wo ich bin. Und muss mich aktiv zusammenreißen, dass ich nicht der Kasper werde und nicht versuche, eine Stimmung durch Humor zu neutralisieren. Ich musste das richtig lernen, dass ich das nicht automatisch mache aus Reflex, sondern dass ich das dann investiere, wenn es mir was bringt. Also für mich. Oder der Atmosphäre dienlich ist, wenn ich was von der Atmosphäre habe, aber dass ich nicht wie so ein Reflex diese Klassenkasper-Mütze aufsetze.
Wegwitzeln nenne ich das immer.
Ja, genau. Und manchmal muss man es auch aushalten, dass man es nicht wegwitzeln kann. Aber ich liebe auch wirklich Scherze. Und ich habe wirklich einen sehr schlichten
Humor. Ja, was doch herrlich.
Ich betone das gerade so viel, weil ich habe auch gerade viel Zeit, mir sowas auszubilden. Ich denke mir auch ständig sowas aus und ich würde wirklich jemandem ein Furzkissen hinlegen und dann lachen.
Aber ich finde es auch so schön, dass du das so betonst, weil ja auch dein Account das erstmal so nicht nahelegt. Ne? Das ist, klingt so ein bisschen so, als würdest du das auch ein bisschen schade finden, dass der Account das nicht
nahelegt. Ja, ich finde, ich kriege das nicht hin, lustiger zu schreiben. Und das macht mich, darüber denke ich oft nach. Ich hatte ja auch schon einmal eine Umfrage, ob man meinen Account eher für melancholisch hält oder für irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr, was die Alternativen waren. Und dann waren irgendwie 70% für melancholisch. Und dann dachte ich, oh nein, das tut mir so leid. Ich meine, gerade in den heutigen Zeiten, haha, das ist auch so ein Satz, den ich hasse. Also ich glaube, dass es schön wäre, wenn ich da auch mal was... Also und dann kommt noch dazu, wenn ich mal mir was wirklich Lustiges überlege, zum Beispiel... Nein, oder beziehungsweise... Also dieser, ich habe ja einen angehefteten Tweet mit dem Lichtschwert. Ich weiß nicht, ob du den gerade vor Augen hast. Man geht einfach anders, wenn man ein Lichtschwert in der Tasche hat. Also man geht einfach anders, wenn man ein Lichtschwert in der Tasche hat. Den Spruch, den habe ich mal gesagt und den meinte ich in dem Moment ernst und danach kam halt großes Lachen von allen Seiten. Also ich habe das wirklich mal so gesagt und ich hatte da vorher Star Wars geguckt und lief halt die ganze Zeit so herum, als hätte ich so ein Lichtschwert in der Tasche. Yeah. Das ist eigentlich mal, ich finde mal ein ziemlich lustiger Tweet, aber natürlich eigentlich nur, wenn man den Kontext trifft. Leider kommen dann immer nur Peniswitze von Männern, die mich gar nicht kennen, als Antwort und so nervig. Ich lasse den trotzdem da stehen, weil er eigentlich dafür steht, dass ich, das meine ich dann aber, ich meine das zwar tot ernst, aber es war in dem Moment tot ernst gemeint, aber es war halt dann doch auch lustig. Ja. Und ja, ich habe aber den Eindruck, ich schreibe oft lustige Sachen, die gar nicht als lustig wahrgenommen werden. Und dann denke ich, okay, und das meinte ich vorhin mit dem komplizierten Gedankengängen, in meinem Kopf ist dazu eine ganz, ganz lange Geschichte und dann ist der Tweet das Ende und niemand weiß, wie wahnsinnig lustig das eigentlich gemeint ist, offenbar.
Also in deinem, und dann, für dich in deinem Konstrukt, so wie du es dir gedacht hast, ist es vollkommen logisch und damit lustig, aber für die, die es lesen, ist es dann ein Teil dessen, ne?
Wahrscheinlich. Genau.
Ja.
Und dann ist es immer nur poetisch. Anscheinend kommt es dann rüber oder sprachlich schön. Und das freut mich natürlich, aber ja, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass ich als so melancholisch wahrgenommen werde, weil ich. Aber es ist viel schwerer, Humor aufzuschreiben.
Total.
Also,
ja, total.
Und es ist viel leichter, ein melancholisches kleines Werk zu schreiben, als etwas Lustiges. Das ist das Problem. Also insofern kann ich nicht gut schreiben.
Ja, das ist Quatsch. Die Schlussfolgerung. Nein, das ist ja Quatsch. Ich glaube, also ich denke so oft, dass die Transferleistung von dem, was ich so in meinem Kopf habe, bis hin aufs Papier oder in dieses Internet gekritzelt, da geht bei mir immer ganz viel verloren in den Leitungen. Ich halte mich für bedeutend witziger in echt als bei Twitter. Aber auf dieser Kabelei, ne, bis dahin geht halt ganz viel verloren und dann ist das halt so. Das ist dann so meine Humorverpuffung.
Ja, es ist echt eine Verpuffung. Es ist eigentlich sehr schade.
Na ja, gut, aber
das also Problem ich hatte
jetzt letztens zum Beispiel, ich habe mal hier einen Fasan vor der Haustür fotografiert, der unter einem Baum kauerte und wartete, dass es aufhörte zu regnen. Und ich konnte mir halt in epischer Breite vorstellen, wie er auf den Schulbus wartet. In seinem Tonnister hat er einen Atlas und einen Zirkel und eine Capri-Sonne und einen Müsli-Riegel. Und für mich ist das dann in meinem Kopf unglaublich witzig. Da lacht dann halt keiner drüber. Ist egal, weil ich kann mich darüber kaputt beömmeln. Ne? Also das hat doch einen Riesenwert, wenn es für dich dann so ist, wie es dann ist. Das ist ein bisschen schwurbelig.
Das traf übrigens meinen Humor.
Bitte?
Entschuldigung. Jetzt haben wir es. Es traf sehr meinen Humor mit dem Fasan. Ich fand das sehr süß.
Ja, ehrlich? Lustig. Ach, schön.
Ja, ich fand es wirklich lustig. Ich habe, glaube ich, sogar kurz aufgelacht.
Ich mag das so. Also das sind so Sachen, ne? wenn ich das lustig finde und dann findet es vielleicht noch jemand Zweites oder Drittes lustig, dann ist das schön, aber vielleicht reicht das dann auch einfach.
Ja, ich meine, manchmal denke ich, wenn ich nur eine Person erreiche mit meinem kleinen Witz, dann ist es doch schon alles wert, oder?
Voll.
Und im Grunde genommen ist es ja auch jedem erlaubt, so zu lesen, wie er das möchte. Und wenn jemand Melancholisches lesen möchte und das die Seele berührt, dann ist es ja eigentlich auch ein Geschenk.
Total.
Und dann freue ich mich, wenn es das ist, also wenn es so ist.
Total.
Also, und dann muss ich halt eher im Privatbereich meinen Humor zeigen.
Den Furzkissen-Humor, das ist so schön.
Ja, das ist auch schwer. Das Problem bei Twitter ist aber auch, ich hasse diese Schablonen. Ich habe verschiedene Störungen, nämlich, dass ich immer so besonders originell sein möchte. Deswegen werde ich auch niemals einen ganz großen Account haben, weil ich weder Hashtags benutze, weil ich die hässlich finde, optisch. Mhm. Ich finde, das ist schrecklich. Und ich benutze keine Schablonen. Also keine Ahnung, wie sie kennen das oder so. Mich langweilt es, wenn ich das lese. Und dadurch ist es so schwer, weil das markiert ja, Achtung, es ist ein Witz.
Ja.
Also man bräuchte irgendwie so verschiedene Farben vielleicht, die markieren, jetzt Achtung, jetzt wird's lustig, bitte lachen.
Ach, das wäre ja toll. Welche Farbe hätte dann der Witz?
Ja, der Witz hätte, jetzt synästhetisch betrachtet, ist ein Witz gelb, auf schwarzem Hintergrund, keine Ahnung warum. Das kann ich ja nie begründen, aber so der Witz, ja, warum nicht sowas? Ach, nehmen wir mal gelb für Witz. Und melancholisch wäre lila, blau. Und politisch wäre schwarz und weiß. Nein, wäre vielleicht grau. Mhm. Sowas vielleicht. Und Satire, oh Gott, nein, ich möchte es nicht in den Bereich Satire gehen. Also nein, das ist viel zu gefährlich. Aber ja. Ah, vielleicht ist es auch doof, vielleicht ist es auch schön, dass alle das so lesen können. Aber das ist, glaube ich, das Problem, weil ich sehe, dass das Leute lustig finden, hat eigentlich meistens, außer ein paar wirklich große Leute, die das so schaffen, aber die meisten packen das doch in irgendeine Schablone. Und dann finde ich es schon wieder nicht mehr so lustig.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Wir sind aber mittendrin in der Synästhesie.
Die Synästhesie.
Ja. Magst du ein bisschen davon erzählen?
Ja, was willst du denn wissen? Also ich sag gleich, ich kann nicht gut live was beschreiben.
Ja.
Wörter oder Namen, weil, das ist ja vielleicht mal ganz interessant, das glauben die Leute vielleicht nicht, aber es ist unglaublich viel Arbeit, das, was man synästhetisch wahrnimmt, zu beschreiben.
Doch, das kann ich mir total vorstellen. Aber vielleicht kannst du überhaupt sagen, was es ist für alle die nicht wissen, was es ist.
Wissen manche Leute noch nicht, was das ist?
Ja, klar,
ganz viele. Ich habe so viel Aufklärungsarbeit in den letzten Jahren geleistet. Also, Synästhesie bedeutet, oh Gott, jetzt muss ich das, also, dass man verschiedene, ich habe jetzt gerade einen Blackout, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, man hat verschiedene Sinneseindrücke, wo andere Menschen einen Sinneseindruck hat, hat man selber mehrere. Mhm. Zum Beispiel hört man ein Wort und hat einen Geschmack auf der Zunge. Oder man hört ein Musikstück und sieht Farben. Oder man hört ein Wort und sieht dazu ein ganzes Bild und sogar vielleicht Figuren. Das ist dann Audio Linguistic Synesthesia. Das ist noch was ganz anderes. Das haben wirklich nur ganz wenige Leute auf der Welt. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz, dass man wirklich Figuren sieht und dass Wörter und Buchstaben und Zahlen, also menschliche Antlitze haben, mhm, Frisuren und so. Und das habe ich auch. Ansonsten ist es so klassisch, man hört das A und sieht das eine Farbe, zum Beispiel rot. Also ich jetzt nicht, aber einfach nur so ein roter Farbeindruck. Ich habe mir das beschreiben lassen von Leuten mit einer Synästhesie, die jetzt nicht so mit Haarfrisuren ist wie bei mir. Das ist dann wirklich einfach ein kurzer Farbeindruck vor den Augen.
Ja.
Oder vor dem inneren Auge ist. Und das habe ich nicht so, weil ich sehe halt diese ganzen dreidimensionalen Figuren, mhm, bei den Dingen. Bei Musik wiederum bin ich relativ schlicht. Da sehe ich nur Goldsäulen und Silberwellen und petrolförmige, also petrolfarbene Formen. Ja. Manchen Stimmen nehme ich einen Geschmack wahr, aber das sind wirklich nur ganz seltene Stimmen. Mhm. Meistens eigentlich auch nur Radiomoderatorinnen oder mal Radiomoderatoren oder Leute, die im Hörspielbereich arbeiten. Also nicht so jemand, der mir privat jetzt verbunden ist.
Ja.
Also es gibt Stimmen, die schmecken nach Kartoffelbrei und so. Also ich hoffe, das habe ich jetzt so einigermaßen schlüssig beschrieben. Und das damit kommen eigentlich alle auf die Welt und dann verliert es der Großteil der Bevölkerung irgendwie als Kleinkind. Aber es ist eigentlich etwas, was, da ist im Gehirn eine Schranke nicht. Also mir fehlt irgendeine Schranke im Gehirn, die bei anderen später entsteht, durch den Verstand oder so, durch die Entwicklung.
Freust du dich darüber oder ist das eine Last, weil dich immer alle fragen und weil du noch einen Eindruck oder mehrere Eindrücke mehr zu verarbeiten hast?
Also ich muss sagen, ich bin ja damit irgendwann bewusst an die Öffentlichkeit gegangen, aber erst als das schon völlig gefestigt war. Also meine Wahrnehmung und auch mein Empfinden, dass meine Wahrnehmung okay ist, wie sie ist und dass ich das nicht von anderen bewerten lassen werde. Das habe ich ja dann erst gemacht vor 5 Jahren oder so. Da war ich ja schon 36. Also mich belastet das nicht. Mhm. Mich belastet, also ich möchte das einfach tun, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass jeder Mensch weiß, dass die eigene Wahrnehmung ganz kostbar ist und auch wert ist zu entdecken. Und ich habe ziemlich viel Feedback bekommen von Menschen, die A, durch mich ihre Synästhesie überhaupt erst entdeckt haben, oder B, andere Menschen besser verstanden haben, oder C, die Welt plötzlich schöner finden, weil sie wissen, sowas gibt's auch noch. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich das ist der Grund, warum ich das lange so sehr intensiv betrieben habe. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, mich strengt das doch sehr an. Also es ist halt eine sehr, es ist ja so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du was geträumt hast und du wachst auf und willst diesen Traum beschreiben. Mhm. Und dann entweichen dir die Bilder ständig wieder. Und du findest keine Worte für die Farben und keine Worte für die Eindrücke. Und Und kannst das, vielleicht gibt es für die Farben auch gar keinen Namen oder es gibt für die Eindrücke keinen Namen. Und so ist das mit Synästhesie. Und es bedarf hoher Disziplin und viel Zeit und ganz starker Konzentration, ein Wort dann in Worte zu kleiden.
Ja.
Ein Wort, also die Farben eines Wortes so aufzuschreiben, dass es dann auch noch lesbar ist und dann auch noch vielleicht schön für andere zu lesen.
Und dann auch noch zu dem wirklich passt, kann ich mir vorstellen, wie es dann wirklich war. Weil ich kann mir das vorstellen, wenn du versuchst, das zu transkribieren, dass dann auch schon wieder da was flöten geht.
Ja.
Oder? Ja.
Und das ist, ich bin ganz oft dann nicht zufrieden, weil es nicht wirklich dem Ganzen gerecht wird.
Ja, also ich fand jetzt dieses Traumbild irgendwie ganz nachvollziehbar, weil du versuchst dann von deinem Traum zu erzählen. Und es trifft es aber nicht so richtig. Du hast noch das Gefühl irgendwie parat, aber dir fehlen halt die richtigen Worte dafür.
Ja.
Ist das so genau. Ungefähr?
Mhm, ja, okay. Genau. Und es gibt dann halt, also ich muss sagen, dass ich wirklich begeistert bin, wie achtungsvoll und respektvoll alle Follower und selbst Fremde, die mal dazustoßen und meine BlogleserInnen damit umgehen. Also ich habe eigentlich nur ganz wenig blöde Erfahrungen gemacht und die wurden dann sofort von anderen vertrieben. Also
oh, schön, ja.
Ja, und das war auch irgendwie, hat auch mal jemand irgendwann geschrieben, ach du meine Güte, ich habe jetzt darüber gelesen, das ist ja, das gibt es ja wirklich. Ich dachte irgendwie, du machst Scherze, Verzeihung, ich trete zurück und ich lese dich jetzt mal ganz still. Mhm. So, also ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht und ich glaube aber auch vielleicht dadurch, dass ich mir wirklich viel Mühe gebe, das so zu beschreiben, ja, dass alle verstehen. Und dann habe ich aber auch eine Weile gemerkt, dass zum Beispiel, also mich mit, ich habe gar nicht so viel SynästhetikerInnen jetzt, mit denen ich mich austausche darüber, denn das ist total, das bringt gar nichts. Also das ist so, hallo, ja, für mich ist der Name blau, für mich rot. Ach, Wahnsinn, aha. Es ist irgendwie, stimmt's nicht.
Ja, es ist eigentlich so individuell, ne? Also was soll man da
ja, dann vergleichen? Ja, und das ist ja für mich interessant.
Ja.
Ja, also es ist für mich tatsächlich nicht so interessant, ob, also für, also es ist einfach so sehr meine, also für mich ist das kein Dialog, der mich bereichert, sondern mich bereichert eher, wenn jemand sagt, wenn jemand über seine Wahrnehmung spricht, über seine Art, Dinge zu sehen. Und das muss ja gar nicht so ästhetisch sein. Ich finde es viel interessanter, mich über Weltsichten auseinanderzusetzen mit Leuten und, oder über Wahrnehmung, ja. Und mich belastet die Synästhesie eigentlich nur, wenn es irgendwo stark stimmt. Mhm. Weil es dann auch noch manchmal optisch dazu kommt. Ich kann das aber wie so ein Radio im Hintergrund auch ausschalten. Mhm. Also ich sehe ja jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwelche Farben vor Augen. Ich glaube, das denken manche Leute, aber es ist keine Halluzination. Es ist nicht vergleichbar mit halluzinativen, halluzinogen, wie heißt denn das? Hallo,
naja, also. Hallo Dings.
Ja, Dings, ja.
Ja.
Verklausulisierte Halluzination, ja. Mhm.
Ja, ich glaube tatsächlich, also in dem Moment, wenn dir jemand gegenübertritt, der die damit noch nie Berührung hatte, natürlich sind dann auch erstmal viele Fragen da, wie ist es und so. Ich glaube, das ist ja mit allen Dingen so, die man selbst vielleicht hat und andere nicht, dass man ja versucht, irgendwie eine Aufklärungsarbeit vielleicht irgendwie in irgendeiner Form zu betreiben. Das ist dann aber bis zu einem gewissen Punkt, es ist halt ja auch irgendwie deins, ne? Und wahrscheinlich kannst du die Menschen ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt da irgendwie mitnehmen, oder?
Ja, und ich finde, man muss auch immer wieder Leuten sagen, ich habe gerade jetzt keine Lust, darüber zu sprechen. Ja. Ich lies doch meinen Blog oder so. Also es gibt ja, es ist genauso wie die Frage, die manchen Menschen gestellt wird, woher kommst du? Und dann sagen sie, ja, aus Hamburg. Nein, aber so ursprünglich. Und dann soll es irgendwie darauf hinausgehen, wo die ethnischen Wurzeln dieser Person sind. Und das ist nicht vergleichbar mit Synästhesie, weil das viel anstrengender ist und die Leute viel öfter trifft. Aber das Problem ist natürlich, dass manche Leute, wenn sie jemanden treffen, der was hat, was man selber noch nie hatte oder gesehen hat, dann möchten die alles darüber wissen und glauben, man selbst stehe dafür jetzt zur Verfügung. Und da muss man immer total auf sich
genau
aufpassen.
Genau das meinte ich.
Also weil ich finde, dass
genau das meinte
dass man sich da selber entscheidet.
Ja, und ich glaube auch, also das Interesse dann auch bis zu einem gewissen Punkt schön ist, aber ab einem gewissen Punkt halt auch übergriffig wird. Ohne dass das vielleicht auch die Intention sein sollte. Aber ich weiß nicht, als ich meine depressiven Episoden hatte, haben auch Menschen nachgefragt, wo du dann auch aber bis zu einem gewissen Punkt nur erklären kannst und nur erklären willst. Oder wie oft bin ich schon gefragt worden, warum hast du keine Kinder? Das sind so Sachen, das ist dann halt auch meins.
Ja.
Ne? Bis zu einem gewissen Punkt kann ich da gerne was zu sagen, aber darüber hinaus ist ein bisschen Abstand und ist dann auch ganz gut, oder?
Auf jeden Fall. Ich finde auch diese Frage, warum hast du keine Kinder? Darüber habe ich schon ganze Threads geschrieben. Ich finde, das sollten Leute einfach überhaupt nicht fragen.
Niemals.
Und ich finde eigentlich, dass ein gutes Gespräch so ist, dass entweder irgendwann, also ich habe auch irgendwann mal geschrieben, ey, die Leute, die Kinder haben, erwähnen die sowieso im zweiten Satz.
Ja, also
das ist so. Also das habe ich noch nie erlebt, dass jemand seine Kinder verschweigt. Also egal, wen man trifft, das ist immer im zweiten, dritten Satz, werden die Kinder erwähnt. Und alles andere ergibt sich ja vielleicht im Gespräch oder eben auch nicht. Und dann ist es hat's auch einen Grund. Und ich finde, dass oft Leute wirklich durch die Welt gehen und glauben, ihnen gehören die anderen und sie dürfen die jetzt mal richtig ausfragen und dabei zeigen, wie offen sie sind und wie tolerant und so. Und das geht ja in ganz vielen Themen, in ganz vielen Bereichen so. Und ich meine, ich habe das, glaube ich, bestimmt auch gemacht, und zwar so mit 16, als ich dann dachte, ich bin ja super schlau und frage jetzt die Nonne aus, wie ihr Leben ist und warum sie das gemacht hat und so. Ich finde, mit 16 ist man auch noch ein bisschen entschuldigt dafür, und irgendwann ist mir auch aufgefallen, vielleicht wollte die Nonne gar nicht jetzt gerade darüber sprechen, warum die Nonne geworden ist. Die Nonne, die mir im Zug begegnet ist. Also das nervt mich auch, und ich finde aber wirklich, muss ich jetzt echt nochmal sagen, nochmal eine Lanze brechen für meine Followerschaft, dass das ganz sensibel angegangen wird und dass die Leute, also ich meine, ich mache ja manchmal so eine Aktion, so schreibe mir einen Vornamen, ich sage die Farbe oder so, und das steuere ich dann, ja. Und ich glaube, dadurch wissen die auch, ja, okay, dazwischen mal nicht. Und ich habe auch irgendwann beschlossen, dass ich nicht mehr über Synästhesie schreibe, weil ich dann doch wieder wollte, dass es nur mir gehört, und manchmal breche ich das noch, dann mache ich das doch nochmal, aber mir macht es keine Freude mehr. Also eine Weile fand ich das voll schön, das zu entdecken, und jetzt langweilt mich.
Und ich finde, das hat man noch total in deinem Tonfall gerade gehört. So, Synästhesie. Ja. Ach ja.
Ja.
Komm, schnell, nächstes Thema, Fürze anzünden.
Ja, genau. Ja, das Problem ist einfach, das ist ja so, ich glaube, das war schön für mich, das alles mal zu beschreiben und zu entdecken, und dadurch habe ich es ja auch noch intensiver wahrgenommen, aber
dann ist auch
im
gut.
Grunde genommen reicht's auch. Ja. Und das ist jetzt ein Werk, das kann man auf meinem Blog nachlesen, wenn einen das interessiert, und mehr gibt's nicht. So. Und ganz selten würde ich mal für jemanden, ich habe jetzt neulich auch mal noch sozusagen auf Einzelanfrage mal so Namen beschrieben, und habe gemerkt, es macht mir, genau, ja, dieses...
Ja, genau, aber es fühlt nicht, ne?
Nee, also ich meine, stell dir vor, du würdest immer über die Fähigkeit, dass du atmen kannst, schreiben und sprechen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, und auch immer dieses Gefühl von, jetzt bin ich irgendwie special, dabei fühle ich mich ja gar nicht special, und ich möchte eigentlich auch gerne wieder ein Furzkissen irgendwo hinlegen.
Das ist das Problem. Ich meine, ich würde voll gern jetzt irgendwo sitzen und Skat spielen und echt Skat und nicht nur Online-Skat und dabei ein paar komische Scherze machen, gerne unterhalb der Gürtellinie. Und das wäre gerade das, was ich will. Und ich will jetzt nicht irgendwo sitzen und beschreiben, wie das Wort Skat wird. So. Das ist einfach, aber es war eine Phase.
Yeah.
Und interessanterweise, ich habe ja dadurch am Anfang viele Follower, glaube ich, gewonnen. Die gehen aber mit. Ich bin ganz begeistert. Ich glaube, es ist aber bei mir auch nie wirklich um Synästhesie gegangen. Es ging immer nur um Schreiben, um etwas beschreiben, um Weltsicht von mir darstellen und Leuten etwas mitzuteilen. Und offenbar darf sich das ändern. Also ich meine, ich bin tatsächlich niemand, der verfolgt, wer einem noch folgt oder nicht. Wer weiß, vielleicht, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, haben vielleicht auch einige das enttäuscht. verlassen, weil ich nicht mehr Synästhetikerin hauptamtlich bin, aber
hauptamtlich.
Ich habe aber vorhin ein T-Shirt angezogen, extra von Max Gold. Darauf steht, ich kann die Musik sehen, sie hat Fransen. Weil ich dachte, das ist ja total wichtig. Und dann dachte ich, aber es ist ja gar kein Video.
Nein, wir hören
das
uns.
Wir drehen. Mehr. Ja. Und dann dachte ich, ach, dann sieht das wieder auf.
Ach, ist das süß. Oh, die schönen Max Gold Sachen.
Herrlich. Ja, Max Gold.
Ja. Mein liebstes gezeichnetes ist immer noch, die immer richtige Antwort ist nein. Die immer richtige Antwort ist nein. Und dazu so ein kleines.
Also Max Gold ist für mich so ein moralischer Kompass. Mhm. Also der ist, leider schreibt er ja nicht mehr viel. Oder nicht mehr. Wie geht's eigentlich Max Gold?
Keine Ahnung. Das könnten wir mal im Nachgang recherchieren, wie es Max Gold geht.
Also eigentlich ist der einzige Grund, warum ich überhaupt anfing zu twittern oder überhaupt zu schreiben auf dem Blog, war, dass ich so viel über Max Gold schreibe, dass er irgendwann antwortet und sagt, hallo, ich nehme dich auch wahr, ich finde dich auch total toll. Das war eigentlich mein Hauptziel. Oh. Deswegen habe ich das gemacht. Aber es ist nie passiert. Aber es ist mir einmal passiert, ich war bei einer Lesung von ihm und war so aufgeregt, echt als wäre da irgendwie so ein Popstar.
Ja. Yeah.
Und bin hinterher hingegangen und habe mein Buch ihm hingelegt und gesagt, also ich konnte echt gar nicht sprechen so richtig, aber ich habe irgendwas gestottert, von wegen, dass ich ihn eigentlich immer abends lese zum Einschlafen, weil das meine Welt wieder gerade rückt. Und dann hat er in das Buch reingeschrieben, also dann eben für Jana und dann Gute Nacht von Max Gold oder Schlaf gut.
Oh, wie schön.
Ja, und ich war so ein Fangirl, ich wäre fast zusammengebrochen.
Wie schön.
Ich wollte ihm so gerne alles sagen, aber das ging natürlich nicht. Weil ich bin ja auch nicht so ein Stalker jetzt oder so. Naja, jedenfalls die große Enttäuschung ist, dass Max Gold sich noch nie bei mir gemeldet hat.
Kriegt man das denn nicht irgendwie hin?
Warum auch? Ja, das haben schon manche versucht, aber ich glaube, das klappt nicht. Also das wäre mein größter Wunsch, dass er mich einmal zur Kenntnis nimmt. Weil ich glaube, es gibt kaum einen größeren Fan. Also das sagen wahrscheinlich alle, aber ich glaube es wirklich.
Ach, das wäre so schön, ne?
T-Shirts habe ich von ihm, Becher.
Ich bin schon am Überlegen, wie man das denn hinkriegen könnte, aber wer weiß.
Der ist nicht so zugänglich.
Eines Tages.
Ja, ich meine, ich habe mal an Loriot einen Brief geschrieben.
Ach was.
Und er hat geantwortet.
Ehrlich? Was hast du ihm geschrieben?
Ja. Ach, ich habe ihm nur geschrieben, so einen ganz höflichen Brief, dass er, also die Funktion, die er hatte bei uns in der Familie und dass er bis heute irgendwie noch so eine Art Kid auch ist und dass wir ihn immer zitiert haben und alle Sketche auswendig konnten und dass ich weiß nicht, dass er einfach eine unglaubliche Bedeutung im Repertoire meiner Kindheit für mich hat und auch so. Und dann hat er mir eine Zeichnung gemacht und irgendwie für Jana mit allerherzlichsten Grüßen von Loriot. Oh. Also er hat jetzt keinen Brief zurückgeschrieben, aber es war mit dieser krakeligen.
Ja, ich habe die genau vor Augen.
Ja, und das ist natürlich einer meiner größten Schätze.
Ja, das glaube ich. Also den würde ich auch hüten.
Ja, das ist das ist auch wirklich kurz vor Tresor.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe mir in meinem ganzen Leben ein einziges Autogramm geholt.
Ach, von wem?
Von Harry Rowohlt.
Oh.
Da war ich auf diversen Lesungen, was immer spannend war, ab welchem Punkt er so betrunken ist, dass er eigentlich gar nicht weiterlesen kann. und da habe ich mir mal ein Autogramm geholt, das weiß ich noch. Da war ich auch furchtbar aufgeregt. Aber er hat nichts Besonderes reingeschrieben.
Aber da hast du auch wahrscheinlich nichts gesagt.
Ich war stumm wie ein Fisch. Ich habe nicht einen Mucks gesagt. Ich glaube, ich habe noch nicht mal Hallo rausgekriegt, weil ich den wirklich sehr verehrt habe.
Ich habe ein Autogramm, unfreiwillig, also das wollte ich gar nicht, von Witter Pohl.
Ach du liebe Güte. Wie kamst du denn dazu?
Die hatte auf so einem Charity-Event, auf dem ich so einen Chor gesungen habe, hat sie gelesen. Und hinterher hat sie halt einfach Autogramme verteilt und kam dann auch zu mir und hat mir so eine Postkarte mit Witter Pohl drauf.
Das möchtest du doch sicherlich haben. Nein, doch, das nimmst du jetzt.
Genau, und deswegen habe ich das. Und dann habe ich ja auch von Winnetou, Also natürlich nicht Winnetou, sondern von Karl May. Ach Quatsch,
von Hein, von Pierre Brice, genau, von Karl May. Ja.
Ich habe von Karl May, also ich habe ein Autogramm von Pierre Brice. Allerdings muss ich dazu sagen, auf dem Plakat, das habe ich nicht mehr. Also so
ja, gut.
Ist dann doch irgendwann, kennst du diese Sachen, die man hatte? Man erinnert sich total daran, in jedem Detail, und man hat sie nicht mehr. Man weiß aber auch gar nicht mehr, wann man sie aussortiert hat oder warum.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht so sehr. Zum einen, weil ich ein sehr, sehr schlechtes Gedächtnis habe. Und so. Zum anderen, weil ich wahnsinnig gut wegschmeißen kann.
Gut wegschmeißen.
Super gut wegschmeißen. Und manchmal sehe ich Dinge und denke, ach ja, das hattest du doch mal. Und dann pufft es wieder so auf, aber ich könnte es jetzt, also ich hatte es jetzt gerade gestern bei einer Swatch-Uhr, an die ich mich erinnern konnte, mit einem Delfin.
Aha.
Und da konnte ich mich auch noch dran erinnern, wie das Armband gerochen hat. Nämlich immer so ein bisschen muffig.
Ich dachte gerade nach Delfin.
Ja, genau, nach Nein. Fisch.
Oh Gott.
Genau. Nee, das wäre auch bedenklich gewesen. Nee,
ja.
so muffig, daran konnte ich mich erinnern, aber bis dahin hatte ich auch nie wieder an diese Uhr gedacht.
Ja, ich konnte früher nichts wegschmeißen, jetzt kann ich das ganz gut. Und trotzdem sind sehr viele Sachen abhanden gekommen und ich frage mich, wo dieses Winnetou-Plakat ist, das in meinem Kinderzimmer hing mit seiner Unterschrift. Aber wahrscheinlich habe ich das dann einfach irgendwann. Also das, sowas verschwindet dann ja einfach. Wahrscheinlich habe ich es auch weggeschmissen, weil ich dann Kurt Cobain gut fand und nicht mehr Pierre Brice.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob du Bad Segeberg kennst,
ja.
Die Karl May spielt. Genau, und da war ich gerne und dann war ich, also da war ich großer Fan und dann, das war toll, von dem die Unterschriften zu haben.
Ja gut, also in der Lebensphase dann wahrscheinlich war das ja auch ganz was Tolles dann, ne? Ja.
Total. Ja. Das war echt aufregend.
Da hätte ich nicht gehen können, weil ich allergisch bin gegen Pferde.
Ja, und die kommen einfach wirklich nah. Das war immer ganz, also, oh, das ist ja doof.
Ja, aber ich bin jetzt auch nicht so wild auf Winnetou, von daher ist es zu verschmerzen.
Ach so, hast du das nicht vermisst in deiner Kindheit?
Nee.
Bei den Karl-May-Festspielen warst
du? Nee, also da empfinde ich kein Defizit, nee.
Ich habe neulich überlegt, dass ich da nochmal irgendwann hin will. Und dann hat meine Mutter gesagt, oh Gott, das ist so langweilig für Erwachsene. Und ich bin geneigt, ihr zu glauben, weil ja oft die Dinge, die einem so unglaublich toll vorkommen als Kind, dann doch auch Längen haben eigentlich und streckenweise gar nicht so spannend sind.
Wir haben vor kurzer Zeit mal wieder geguckt, Allein gegen die Mafia. Ich weiß nicht, ob du, wenn du so fernseharm aufgewachsen bist, wahrscheinlich kennst du diese Serie nicht, ne? Die lief auch irgendwann Ende der 80er und dann habe ich mir die tatsächlich auf DVD gekauft und die ist so langsam erzählt, dass ich schon in der ersten Hälfte der ersten Folge eingeschlafen bin und auch nie wieder weiter geguckt habe. Also es war gähnend langweilig. Manchmal ist es auch gut, manche Sachen lässt man vielleicht einfach in der Erinnerung. Ne?
Ja, ich habe das neulich versucht mit Glücksrad, weil das war, wenn ich bei meiner Oma war, dann kam die Nachbarin rüber. Das war ganz toll auf dem Glas.
Ja.
Und das war alles sehr vornehm. Also es war wahnsinnig elegant. Also jetzt nicht irgendwie. Und dann haben wir Glücksrad geguckt. Und ich durfte auch irgendwie After Eight essen. Und Panzerknacker-Limonade.
Was ist Panzerknacker-Limonade?
Also, das waren so kleine Zunkisten.
Ah.
Aber mit Panzerknackern drauf. Gab es immer bei meiner Oma. In Hannover. Keine Ahnung. Und dann haben wir Glücksrad geguckt und das war für mich das größte Glück der Erde. Und neulich habe ich Glücksrad nochmal geguckt und habe gemerkt, dass es doch relativ einfältig, schlicht strukturiert und sehr langsam ist.
Ja, aber die Erinnerung.
Allein wie lange das Rad braucht.
Ja.
Aber auch sowas wie Columbo habe ich auch erst später nachgeholt.
Ja.
Wie langsam diese Dinge gedreht wurden, wie viel Zeit die sich gelassen haben.
Und heute geht alles ratzifatzi, ne?
Ja, leider ist mein Gehirn jetzt auch schon so darauf programmiert. Ich halte das kaum aus, wenn es so langsam ist.
Ist bei mir genau das Gleiche.
Gucke.
Naja.
Gott.
Dann bleiben die guten Erinnerungen. Jetzt klingen wir alt.
Ja, deswegen sollte man nicht nochmal zum Karl May verspielen gehen. Man sollte auch nicht Glücksrad gucken oder Allein gegen die Mafia. TKKG-Kassetten, keine gute Idee. Das bleibt alles schön in der Kindheit und behält seinen Zauber.
Ich glaube, das ist besser. Aber weißt du, was ich gerne machen würde, wenn dieses Corona-Ding hier irgendwann mal überstanden ist? Ja. Dann würde ich dich gerne mal in Hamburg treffen und irgendjemandem Furzkissen unterschieben.
Oh, bitte. Ja, kannst du Skat spielen?
Nee, das
kann keiner. Nee,
Skat kann ich nicht. Ich kann hier aber 31 oder Knack, wie das heißt.
Ja, das kann ich auch. Das lernt man bestimmt schneller als
Skat. Ja, ich kann aber das nicht beibringen.
Er kann in Hamburg.
Bitte?
Hamburg hat ja so. Entschuldigung, jetzt guck mal, jetzt fängt es wieder an. Jetzt
wir galoppieren
wieder. Falschen Atemrhythmus. das können wir gerne machen. Es gibt auch sehr, sehr, also es gibt Gegenden, in denen ich das gerne tun würde.
Wollen wir uns verabreden?
Und Streiche spielen. Wir könnten auch uns hinter den Busch setzen mit dem Portemonnaie am Tag.
Super gut. Super gut.
Und zwar Nylonfaden, den sieht man.
Oh ja, das machen wir.
Ja, das machen wir.
Jana, das war super mit dir. Es hat total viel Spaß gemacht.
Dankeschön, gleichfalls. Das war wirklich ein sehr schönes und auch lustiges Gespräch.
Fand ich auch. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich freue mich auf Pranks, Furzkissen, Nylon, Schnüre an Portemonnaies in Hamburg.
Und das filmen wir alles und laden das bei YouTube hoch und dann können das alle unsere Fans angucken.
Dann machen wir einen Witze-Account.
Ja, wir machen einen Witze-Account. Genau. Und dann kann ich endlich meinen Ruf verbessern. Ja.
Aber bis dahin lesen wir uns erstmal auf Twitter, okay?
Ja, das machen wir.
Okay. Jana, vielen Dank.
Gerne.